Interpretationsaktivitäten, wie auch immer sie sich gegenseitig verständigen.
Dann kann ich ja zunächst das Wort mal an mich nehmen. Ja, wir möchten im Rahmen der Interpretationsthemen heute nur ein Thema ansprechen oder möchte ich Ihnen vorstellen. Es geht um einen Sachverhalt IAS-12, der im IFRIC diskutiert wurde und diskutiert wird. Ich kann auch vorweg sagen, wir haben heute über keine IC-Sitzung zu berichten, deswegen beschränkt sich es meiner Meinung nach hier auch auf dieses eine Thema. Wir hatten das Thema schon mal in der Dezember-Sitzung angesprochen und kurz zum Hintergrund. Es gab ja zunächst ein Outreach des IFRIC, an dem wir beteiligt waren. Wir hatten damals eine Antwort vom DSC geschickt, das ist in der Unterlage auch dargestellt. Dann hatte im November das IFRIC darüber diskutiert und es ist eine Frage, das hat Herr Schlömer im Dezember auch ausführlich erklärt, eine Frage offen geblieben. Und damals stand in Aussicht, dass das IFRIC nochmals auf Standardsetzer und andere zugeht. Das ist dann auch Anfang Dezember passiert und wir hatten daraufhin nochmal eine Antwort geschickt und jetzt ist der Sachverhalt wieder vermutlich auf der nächsten oder gegebenenfalls übernächsten Tagesordnung in London. Zum Thema an sich. Ursprünglich wurde eine Frage eingereicht, die ist mehr oder weniger zweigeteilt. Es geht einfach darum, um Verlustvorträge in Situationen, wo Unternehmen Verluste erwarten. Und dann gibt es eine zweite spezielle Frage für den Fall, dass eine Mindestbesteuerung festgelegt ist, ob die Mindestbesteuerung auch im Fall von Verlusterwartungen greift. Das sind die zwei Fragestellungen. Und in der Unterlage 02a, die Ihnen ja vorliegt, habe ich zunächst mal zusammengefasst, was in der ersten Antwort des DSC übermittelt wurde, dann das Ergebnis aus der Diskussion im IC im November und anschließend nochmal die nachträgliche Antwort auf die Rückfrage. Da Sie in der Dezember-Sitzung mal signalisiert hatten, dass es hier doch durchaus wichtig ist, bei der Diskussion dran zu bleiben, habe ich also beschlossen, dieses Thema jetzt Ihnen nochmal so vorzustellen und ich würde gerne das Wort an Sie weitergeben, ob Sie auf Basis dieses Stands neue Anmerkungen haben, aber vielleicht zunächst die Frage auch an Herrn Schlömer, ob Sie noch irgendwas zu ergänzen haben.
Ja, das Interessante eigentlich ist das Alignment mit anderen Jurisdiktionen, wo potenziell, ich sag mal, man ähnliche Bedingungen hat. Frankreich wird da genannt. Ich kenne mich jetzt explizit im französischen Steuerrecht so dezidiert nicht aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es gibt ein gewisses Maß von Betroffenheit. Frankreich ist eines der Länder, die mit dazugehören. Bei den anderen ist es in Anführungszeichen, die nehmen das Thema so auf und hin und man hat eigentlich gar nicht so eine große Affinität dort entsprechend sich View A oder B anzuschließen, sondern ist da relativ neutral aufgestellt. Das ist das, was ich an Schwingungen, sage ich mal so, mitnehme.
Nicht ganz sicher, was wir. Also ich glaube, es bleibt ja dabei, dass wir sagen, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind betroffen in Deutschland, das ist eindeutig, es sind andere betroffen. Wir haben dazu ja auch schon im Rahmen des Outreach eine Antwort gegeben, die ist ja auch im Papier enthalten. Und bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir jetzt heute machen sollen hier. Also ich glaube, dass wir da weiter dranbleiben, ist. Klar, aber man muss jetzt natürlich mal abwarten,
glaube,
was beim IFRIC besprochen wird.
Ich glaube, allein dieses Papier, es ist ja auch Teil der öffentlichen Unterlagen, dient nochmal dazu zu illustrieren, auch für, ich sag mal, die anderen Stakeholder, insbesondere Corporates, dass das Thema in Diskussion ist und es ist ja auch denen nicht unbenommen, gegebenenfalls auch in irgendeiner Form da jetzt Stellung zu nehmen oder intensiver das Thema zu begleiten. Insofern, glaube ich, ist das nur nochmal ein expliziter, gesonderter Eye-Opener zu dem Thema, was wir sonst bei Interpretationen haben, dass das etwas ist, was uns sicherlich nachhaltig und viele Unternehmen in Deutschland betreffen wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man dieses zusammenhängende Papier, warum das jetzt nochmal in Anführungszeichen erstellt wurde. Damit es einfach nicht untergeht.
Also auch das ging mir durch den Kopf. Und zum anderen, ich möchte natürlich nicht unterstellen, auch wenn ich es vermute, dass Sie jetzt auf Basis der letzten Antwort, insbesondere zu der Frage, wie im Falle einer Mindestbesteuerung Verlustvorträge zu behandeln sind, dass Sie automatisch keine Anmerkung dazu haben, sondern vollständig einverstanden sind. Aber ich habe es vermutet und schließe jetzt auch daraus, dass Sie dem auch erstmal nicht widersprechen. Und ja. Von daher können wir
abwarten. Und wenn es auf Basis dieses Papiers eine wirklich abweichende Sichtweise geben würde von anderen Stakeholdern, dann sind die sicherlich berufen, sich auch an das DHSC zu wenden. Also ich meine, es ist jetzt kein Outreach und so, was wir machen, das ist klar, aber es ist zumindest noch ein bisschen populärer aufgehängt und gibt ihnen die Möglichkeit, die entsprechenden Vibrations aufzunehmen.
Sollen wir denn versuchen, es noch gezielter rauszuhängen, um den Leuten noch etwas zu entlocken?
Ist ein bisschen knapp, ne? Also ich weiß, ich habe selber die finale Agenda steht, meines Wissens noch nicht, für die nächste Sitzung. Ob es auf der nächsten Sitzung drauf ist, ich könnte es mir aber vorstellen. Das ist, wenn das nicht ist, dann könnten wir noch was machen. Dann haben wir ja über 2 Monate Zeit.
Also was man vielleicht auch beachten müsste, ist der Zusammenhang zwischen der ersten Frage und der zweiten. Die erste ist ja tentatively beantwortet worden. Selbst wenn ich in Zukunft kein taxable income habe, weil ich in einer Verlustsituation bin, Deferred Tax Liabilities reichen aus, um der DTA anzusetzen. Das ist ja schon mal eine interessante Aussage. Und das muss man dann im Zusammenhang sehen, auch mit dem anderen Thema, weil anscheinend ist ja der 12er dann, wenn ich die erste Frage so beantworte, eine sehr mechanische Vorgehensweise, die wenig darauf achtet, ob ich in irgendeiner Art und Weise wirklich eine Steuerauswirkung habe. Sage ich jetzt mal. So interpretiere ich die Antwort auf die erste Frage. Aber kann man vielleicht auch anders sehen, wie auch immer, aber ich glaube, was das InfoCC da im Auge behalten muss, ist, dass die Antwort zur zweiten, zu der Antwort zur ersten Frage passt.
Also so war es auch in der letzten Sitzung nach meiner Erinnerung angekündigt, dass man bei der zweiten Frage eben nochmal nachhaken will, um es dann wieder vorzulegen, und dann wird vermutlich, wie das formal so ist, ja auch eine Antwort über den gesamten Sachverhalt dann abgegeben. Und in dem Sinne ist es noch keine formale, vorläufige Antwort, auf die man dann sich auch wiederum äußern kann, weil eben noch der zweite Teil offen ist. Gut, und Sie bestätigen ja auch, was auf der Hand liegt, dass wir einfach jetzt abwarten, in welcher Sitzung oder nachdem es dann wieder besprochen wurde, und dann werden wir ja implizit mit der Berichterstattung auch darüber berichten.
Um das vielleicht nochmal klar zu machen, der Zusammenhang. Der zweite Fall ist ja ein Fall, der auf eine relativ enge Fact-Pattern sich nur bezieht, nämlich dann, wenn ich Loss-Making bin. Und in der ersten Frage antworte ich, ist irrelevant, ob du Loss-Making bist, also ob du zu versteuerndes Einkommen hast. Und wenn du DTLs hast, dann kannst du DTAs immer voll ansetzen. So, wenn man das sich jetzt überlegt dann im zweiten Fall, dann sagt man ja immer noch, wenn du eine Mindestbesteuerung hast, dann darfst du nur 60% ansetzen. Dann würde ich mich fragen, wie man das argumentiert. Also da bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird. Aber das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, wenn wir jetzt sagen, wir diskutieren es heute nochmal für die Constituents, dann, dass man nochmal in diese Richtung nachdenkt, falls man sich dazu äußert, je nachdem, was dann kommt.
Also ich fasse das so zusammen, dass wir abwarten, wenn es in der Januarsitzung nicht besprochen wurde, dass wir im Februar, wo wir uns ja sowieso hier wieder darüber unterhalten, nochmal eventuell weitere Schritte beschließen können. Gegebenenfalls ist ja sogar möglicherweise schon im Januar die vorläufige Agenda-Entscheidung, dann gibt es ja auch aus London eine offizielle Kommentierungsphase.
Dann hat man zumindest was greifbar ist, worauf man dann entsprechend seine Statements berufen kann.
Ein Punkt war mir noch aufgefallen, das ist aber mehr Martin Bildern Punkt. Es wird immer, teilweise wird bei den Umfragen auch in den Staff-Papern, habe ich den Eindruck, ein bisschen durcheinander geworfen, ob ein normales Deferred Tax Asset werthaltig ist oder ein Deferred Tax Asset, das aus Verlustvorträgen kommt. Und ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt hier keine neue Diskussion aufmachen, aber man kann natürlich aus dem IAS 12 auch herauslesen, dass bei Deferred Tax Asset aus Verlustverträgen höhere Ansprüche zu stellen sind an die Werthaltigkeit. Da stellt sich für mich dann auch die Frage, ob ich dann sage, ja, wenn das Verlustverträge sind, dann reichen auch die DTLs aus. Hauptsache, du hast genug Deferred Tax Liabilities, ob du in Zukunft zu versteuerndes Einkommen hast, ist da nicht relevant. Also das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Der wird vielleicht nicht diskutiert und vielleicht sollte man das auch nicht aufmachen. Das war, glaube ich, auch nicht die Frage, die gestellt wurde. Aber beim Durchlesen des Papiers heute und auch nochmal die Anfrage, die wir bekommen haben beim Outreach, da sind die Sachen auch teilweise so ein bisschen durcheinander gelaufen, hatte ich den Eindruck. Oder man hat es nicht so, man hat es nicht bewusst nicht unterschieden. Ob ich beim Verlustvortrag sage, da reicht das auch alles aus, oder ob ich sage, ja, das ist ein und dasselbe. Denn das Wording bei den Verlustvorträgen, wie als Folge, ist ein etwas anderes als bei den normalen Vertex Assets. Ja, gut, das sind aber auch dann vielleicht Feinheiten, auf die man nicht eingehen muss. Das wäre vielleicht auch irgendwann interessant zu sehen, ob das in dem Papier aufgegriffen wird.
Also ich werde es von meiner Seite zumindest vormerken für den Zeitpunkt, wenn es eine endgültige vorläufige Entscheidung ist und wir uns dann über Stellungnahme Ja-Nein unterhalten, dass wir den Punkt gegebenenfalls aufnehmen oder zumindest nochmal analysieren. Da Sie offensichtlich keine weiteren Anmerkungen haben, denke ich, dass wir damit das Thema beschließen können.
Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch anzumerken habe, ist, dass, und das ist ja ein ongoing Project, die Abbildung der sogenannten Troublesome Plans nach IAS-19. Also diejenigen Pläne, die Defined Contribution Pläne, wenn da nicht das garantierte Renditeversprechen wäre, dass da momentan auch so eine Art, ich will nicht sagen Outreach läuft, aber noch im Vorfeld der nächsten Sitzung ein paar Telefonate geführt werden, insbesondere wie kann man denn variable und fixe Komponente daraus aufteilen? Gibt es irgendwie sinnvolle Modelle? Ich hatte Ihnen das Große auch mal weitergeleitet. Ich habe aber selber noch keine konkrete Information und auch kein konkretes Papier dazu. Aber das sollten wir sicherlich auf den Radarschirm haben vor dem Hintergrund, dass das in Deutschland auch schon, sagen wir mal, bestimmt den einen oder anderen Plan, der, wenn dann, diesbezüglich im Fokus wäre.
Da Sie das Thema ansprechen, haben Sie eine Vermutung, dass das im Januar in der Sitzung besprochen wird?
Ich habe die leichte Vermutung, dass die das aufnehmen, ja. Weil das ist ein laufendes, sagen wir, Work in Progress. Und man möchte da jetzt in irgendeiner Form zumindest diskussionstechnisch weiter vorankommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich das über die nächsten, sagen wir, 2-3 Sitzungen noch hinzieht und man da Richtung evaluiert. Also beim letzten Mal haben wir darüber diskutiert, welche Pläne überhaupt im Scope sein sollen. Weil bei der Frage, naja, Defined Contribution, nur Rendite-Garantie, da habe ich natürlich das Problem, dass in der Regel bei solchen Plänen es auch immer, ich sag mal, eine Demografie-Garantie gibt. Also es ist ja nicht so, dass es wie ein Entnahmeplan ist, dass, wenn kein Geld mehr im Topf ist, der Mitarbeiter nichts mehr bekommt, sondern in der Regel ist es ja auch so, dass diese Verrentung lebenslang ist. So, und dann muss ich auch eben überlegen, sind diese Pläne im Scope ja oder nein von diesem Projekt, und sie sollen im Scope sein. Jetzt im nächsten Schritt ist dann die Frage zu klären, wie geht man mit fixer, variabler Komponente und deren Bemessung um.
Also ich fragte deswegen auch ganz konkret, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass es wohl im Januar besprochen wird, dann würden wir ohnehin in unserer, also in Ihrer nächsten Sitzung im Februar durch die Berichterstattung von der Sitzung wieder drucken. Und dann würde ich im Moment vielleicht auch vorschlagen, noch abzuwarten, was in der Sitzung besprochen wird und auf der Basis dann weiter zu.
Es war nur zur allgemeinen Information, dass da im Hintergrund was ist, was bald auch wieder kommt.
Gerade wenn wir bei Interpretationsthemen sind, die restlichen Mitglieder vom Fachausschuss sind auch informiert über den Outreach, den wir vorgestern besprochen haben.
Standen alle mit auf, also oder ist sind das informiert, dass er stattfindet, auch welche Themen drauf standen, die Ergebnisse, die will ich ja heute erst endgültig übermitteln, und das kriegen dann alle natürlich, ja.
Da kann ich vielleicht auch noch zu sagen, dass ich Gelegenheit hatte, mit vielen Unternehmen zumindest mal vorzuschattieren, wie das in Bezug auf das Equity-Ergebnis aussieht. Aber wenn Sie gleich daran vorbeikommen, gebe ich den. Oder.
Also heute in der Sitzung wollte ich darüber nicht sprechen, außer Sie sagen, das sollten wir mal tun, dann.
Ich glaube, das, was man sicherlich zumindest schon mal kundtun kann, ist, dass es ein relativ klares Verständnis darüber gibt, das war eins der Themen, dass es kein gespaltenes Equity-Ergebnis geben kann, wo ein Teil des Equity-Ergebnisses im Finanzergebnis steht und ein Teil des Equity-Ergebnisses im operativen Ergebnis steht. Auch wenn aus der Perspektive Management View jetzt da unterschiedliche Zwecksetzungen mit verbunden sind. Und das ist auch eindeutige Meinung bei einer Vielzahl der größeren deutschen bilanzierenden Unternehmen oder eigentlich bei allen.
Vielleicht kann ich dann doch noch zwei, drei Sätze drum herum. Sie haben ja vor einiger Zeit...
Equity, also in der G&V einfach Ergebnis aus Equity-Beteiligung. Ob du das im Finanzergebnis hast oder im operativen Ergebnis?
Ist das operative Ergebnis nicht...
Bitte? Nee, ist beides möglich. Nee, ist beides möglich. Also nur, aber eben dann einheitlich, gesamtheitlich. Kannst ja nicht sagen, das Equity-Ergebnis spalte ich nochmal auf.
Man könnte dann auch noch...
Also kannst du es in der Segmentberichterstattung, kann man darüber eventuell nachdenken, Management View. Also.
Man kann auch in allem Überfluss noch über die Kapitalflussrechnung nachdenken.
Ja.
Also die zwei, drei Sätze zum Hintergrund ist, Sie haben ja zumindest die Information bekommen, dass vor 3 Wochen etwa wieder 2 Themen vom IFRIC an uns und andere Constituents übermittelt wurden. Und wir haben jetzt unseren Outreach-Call gehabt und die Ergebnisse, die ich Ihnen heute im Laufe des Tages noch schicken werde, sind Antworten also auf das, was Herr Stürmer ansprach, eine Anfrage zu IAS-1. Und bei IAS-1 ging es um verschiedene Sachverhalte, bei denen der Anfragende festgestellt hat, dass dort unterschiedliche Darstellungsweisen in verschiedenen Abschlüssen verwendet werden. Und also hinterfragt, ob das gut ist, mangels Vergleichbarkeit ja vielleicht nicht und ob es überhaupt auch richtig ist. Und ein Sachverhalt von denen, die da beispielhaft aufgeführt wurden, ist das, was Herr Stürmer gerade angebracht hat. Und ich weiß, dass, weil die Anfrage auch mit einem ausdrücklichen Antwortdatum versehen ist, dass diese beiden Themen, die da besprochen wurden, und das IAS-1-Thema ist eins der beiden, in der IC-Sitzung Ende Januar definitiv auf der Tagesordnung stehen sollen. Und, was auch bedeutet, wir werden im Februar automatisch nochmal drüber reden.
Ich habe das jetzt auch nur den Teil herausgegriffen, weil das vermeintlich der eindeutigste ist. Und alles andere ist etwas, was man wirklich erstmal zur Diskussion stellen muss und wir dann auch wirklich die IC-Sitzung und diese zusammengestellten Papiere davon abmachen sollten.
Okay, dann ist das auch vorgemerkt für Februar. Gibt es noch sonstige andere Dinge im Rahmen der Interpretationsthemen? Gut, das ist nicht der Fall. Dann beschließen wir Top 2. Vielen Dank.